Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute am 20. Oktober 2017 in der Folge 91. Matthias ist heute mal nicht mit dabei, aber ich habe heute einen Gast parat und wir haben heute eine kleine Sonderausgabe, wenn man das mal so sagen könnte. Wir haben den Stefan Janosch dabei und Stefan war schon mal mit bei uns dabei in Folge 71. Das war eine Folge zum Barcamp Open Science und da hat er Stefan schon etwas über Software und FAIR-Prinzipien erzählt. Und da wollen wir heute so ein bisschen anknüpfen an das ganze Thema. Also erst einmal, hallo Stefan.
Hallo Konrad.
Schön, dass du da dabei bist. Gut, Stefan, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal, glaube ich, sogar schon ein bisschen angedeutet, aber der Grund sozusagen, warum du sozusagen heute mit dabei bist, ist, dass du in einer Gruppe mit aktiv bist, in der DERSE, sozusagen die deutschsprachige Gruppe der Software Research Engineers, wie das genannt wird. Wollen wir noch ein bisschen was erstmal zu dir sagen? Was machst du? Was arbeitest du? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und was ist dein großer Plan hier?
Also ich arbeite seit circa 10 Jahren in der Wissenschaft als Softwareentwickler. Da habe ich so verschiedene Infrastrukturprogramme oder Infrastruktursoftware entwickelt. Und bis dahin gab es nicht so richtig eine Berufsbezeichnung für mich oder ich habe nie eine gefunden, die für mich passt. Wissenschaftlicher Mitarbeiter, EDV, das war so meine Berufsbezeichnung und das ist eine komische Sache. Jedenfalls 2016 gab es dann einen Aufruf zu einer Konferenz, zu der RSE 16 oder eben die erste Konferenz für Research Software Engineers in Manchester, ausgerichtet von der UK RSE Association, also der Gemeinschaft von wissenschaftlichen Softwareentwicklern in Großbritannien. Und als ich von dort zurückkam, war klar, ich habe endlich eine Berufsbezeichnung, die auf mich passt. RSE, Research Software Engineer. Ich war nicht alleine dort aus Deutschland. Martin Hammetsch und Frank Löffler waren auch dort. Und wir haben die Stimmung dort so sehr genossen und auch den Drive und die ganze positive Atmosphäre, dass wir beschlossen haben, sowas brauchen wir für Deutschland auch. Also haben wir kurzerhand danach eine Webseite aufgesetzt, www.de-rse.org, und haben sozusagen einfach mal diese deutschsprachige Gemeinschaft gegründet. Ist halt, wie gesagt, eine Mailingliste, eine Webseite und ein Slack-Kanal im Moment so. Auf der Mailingliste tummeln sich seit gestern über 100 Subscriber. Und ja, wir haben halt uns ein Programm vorgenommen, was so verschiedene Punkte dann halt eben umfasst.
Mhm. Genau. Muss man auch sagen, das ist auch allgemein ein Thema, was ja relativ stark zunimmt an Interesse, zumindest in unserer Blase, würde ich mal sagen. Ich glaube, allgemein sieht man halt, dass Software an Relevanz gewinnt. Wir beide, muss man natürlich auch noch sagen, wir sind ja auch aktiv in dieser Allianz-Initiative und da in einer Arbeitsgruppe, die sich mit wissenschaftlicher Software auseinandersetzt. Und wir sehen das natürlich an vielen Ecken und Enden, dass Leute merken, wir machen Forschung und da brauchen wir irgendwie Software. Und die muss irgendwie auch Beachtung zugebracht werden. Und das ist in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte, noch nicht der Fall. Und wir sehen auch, dass sich da eigentlich ganz neue Karrierewege auch teilweise ergeben und so, ne? Dass Leute irgendwie vielleicht mal als Physiker anfangen, als Biologe anfangen, dann mit Software in Berührung kommen, Software entwickeln und dann irgendwie fast mehr zum Programmierer werden, zum Softwareentwickler werden. Und ja, da gibt's eigentlich sehr viele spannende Entwicklungen an ganz verschiedenen Fronten. Also wie schon gesagt, gerade vom Berufsbild her, aber auch natürlich vom Funding her, wie kann man solche Sachen auch nachhaltig entwickeln? Da hat ja die DFG hat dazu ja auch eine Ausschreibung in diesem Jahr gehabt. Da gibt es ja ganz viele Ecken und Enden. Und das wollt ihr auch alles irgendwie so mit einbringen in einer gewissen Weise, ne? Aber es ist ja noch ihr seid ja noch sehr in der Findungsphase, würde ich sagen, ne? Das ist noch sozusagen auch noch offen für Leute, sozusagen auch ihre Wünsche und derartige Sachen mit einzubringen.
Genau, im Wesentlichen geht es halt um die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis im Digitalen, wenn man es mal so will. Also insbesondere, wir kümmern uns um Software. das ganze Thema Daten wurde in letzter Zeit ja schon ein bisschen mehr angegangen, Forschungsdatenmanagement und so weiter. Da gibt es ja nur Bestrebungen, aber meistens ist die Software da noch nicht drin. Deshalb konzentrieren wir uns ein bisschen mehr um Software. Und das Ganze ist halt eben eine wachsende Initiative, die halt von ihren Mitgliedern lebt. Wir sind noch nicht mal ein Verein, also eine Vereinsgründung ist angedacht. Und wir sind über jede mithelfende Hand, über jede mithelfende Schulter, auf die wir uns stellen können, da auch sehr, sehr dankbar. Und das Ganze soll als Gemeinschaftsprojekt verstanden werden. Klar, im Moment sind da ein paar treibende Köpfe dahinter, aber das Ziel ist auch schon, diese ganze Organisation dann nachhaltig zu gestalten, sodass halt das nicht an einzelnen Köpfen hängt, sondern dass eine Gemeinschaft mit einer kritischen Masse dahinter steht und das hoffentlich zum Selbstläufer wird. Also die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis ist im Prinzip der ganze Hintergrund. Und wenn man diese Fair Data Principles nimmt, was F für findable, A für accessible, I für interoperable und R für repeatable oder reproducible halt beinhaltet und das auf Software anwenden will, da sieht man halt einfach, dass da noch eine große Menge an Arbeit vor uns liegt in all diesen vier Bereichen. Und es geht sogar so weit, dass manche sagen, fair reicht nicht aus, fair ist gut für Daten, aber Software ist dynamisch und da muss mehr dazu. Und dann gibt es da so andere Akronyme wie zum Beispiel Fairer oder Fairest oder Fairy oder irgendwas. Gibt es verschiedene lustige Abkürzungen.
Ich denke, das ist noch wirklich auch konzeptionell noch sehr in der Findungsphase, welche Aspekte da alles noch betrachtet werden müssen. Soll heißen, auch jemand, der jetzt auch Interesse hat, sich in diese Art einzubringen, ist da sicher sehr willkommen. Und auch vom Hintergrund seid ihr ja sehr, sehr offen. Ne? Das sind ja auch mehr Leute, die vielleicht mehr vom IT-Hintergrund herkommen, aber auch Leute, die wirklich mehr aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen. Man trifft sich ja irgendwo da in der Mitte. Also ich bin ja auch Bioinformatiker, also ich habe Biochemie und Informatik studiert und bin sozusagen auch irgendwo nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das ist auch manchmal nicht ganz einfach, aber ich sehe, dass ich da auf keinen Fall alleine bin und dass da an vielen, vielen Ecken und Enden Leute jetzt so hervorkommen und sagen so, hey, genau das mache ich auch und jetzt müssen wir uns mal organisieren und sehen, wie wir das auf solide Beine stellen und auch dieses Problem überhaupt mal kommunizieren. Und genau ums Kommunizieren geht es eigentlich auch heute in einer gewissen Weise, beziehungsweise um erstmal diese ganzen Leute zu finden und zu verstehen, was die eigentlich wollen. Wir haben heute diese Sendung gemacht, weil du sozusagen als treibende Kraft, die eine Umfrage aufgesetzt habt, um einfach diese Community zu verstehen und so einen kleinen Zensus zu haben. Vielleicht willst du mal was zu dieser Umfrage mal sagen.
Genau, also die Umfrage, die wir aufgesetzt haben, schimpft sich in Deutsch Umfrage für Personen, die wissenschaftliche Software beziehungsweise Forschungssoftware in der deutschen Wissenschaft und Forschung entwickeln. So, auf den Titel sind wir nicht selber gekommen. Und die ganze Umfrage ist auch nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern das ist eine Umfrage, die schon seit mehreren Jahren in Großbritannien durchgeführt wird von der UK RSE Association, weil wir gut mit dem Software Sustainability Institute und eben der UK RSE zusammenarbeiten, wurden wir angesprochen, ob wir diese Umfrage nicht auch in Deutschland durchführen wollen. Und da haben wir natürlich liebend gern zugesagt, weil wir eben nicht wissen, wer ist diese Gemeinschaft dieser wissenschaftlichen Softwareentwickler. Sind das eben Research Software Engineers, sind das Doktoranden, wie auch immer. Und letztendlich haben Martin Hamitsch vom GFZ in Potsdam und ich seit Spätsommer letztendlich daran gearbeitet, diese Umfrage, die es im Englischen halt gibt, zu übertragen, an die deutschen Gegebenheiten so gut wie es geht anzupassen und jetzt eben auch zu veröffentlichen. Für die UK gibt es jetzt die Daten seit mehreren Jahren. Da gibt es immer so durchschnittlich zwischen 200 und 500 Teilnehmern. Kommt aufs Jahr ein bisschen drauf an. Und dieses Jahr gibt es die Umfrage halt eben zum ersten Mal in Deutschland, wenn nicht sogar halt im deutschsprachigen Raum.
Mhm. Genau. Und also muss noch sagen, das heißt, diese Community an Softwareentwicklern und Wissenschaftlichen als auch allgemein dieses Bewusstsein ist in UK schon relativ stark, muss man sagen. Also mit diesem Software Sustainable Institute, was es ja schon seit vielen Jahren dort gibt, ist da eine sehr starke treibende Kraft unterwegs und das ist eigentlich sehr schön, dass ihr euch dann sozusagen da dranhängen könnt und jetzt nicht sozusagen von Scratch nochmal alles anfangen müsst, sondern nur in Anführungsstrichen die Übersetzung gemacht habt. Ne? Das ist aber auch schon ein Riesenschritt und ich denke, es ist auch super spannend zu sehen, wer sich da jetzt angesprochen fühlt und wer eigentlich Teil dieser Community ist. Vielleicht wollen wir einfach mal ein bisschen ganz kurz überblicken, was ihr da abfragt und welche Fragen ihr an die teilnehmenden Menschen stellt.
Also die Umfrage, die splittet sich ungefähr in 7 größere Teile. Im ersten Teil geht es um die Person, also um halt zu wissen, wer jetzt der Umfrageteilnehmer ist, in welchem Land er arbeitet, Schulabschluss, Bildungsabschluss und so weiter, ob man Software entwickelt, wer die Software dann nutzt, ob man sich selber als professioneller Softwareentwickler bezeichnet oder nicht, wie lange man Erfahrung hat und so weiter. Das ist im Prinzip der erste Bereich. Das sind so Fragen zur Person. Im zweiten Bereich geht es um die jetzige Anstellung, also im Prinzip in welchem Forschungsinstitut oder in welcher Forschungsorganisation oder in welcher Universität oder Fachhochschule man arbeitet. Da habe ich mir auch die Mühe gemacht, die Daten aus Wikidata rauszuziehen, um möglichst eine gute Auswahlliste schon zu haben. Dann geht es um die offizielle Stellenbeschreibung, was natürlich interessant ist, um dann mal rauszufinden, unter welchen Berufsbezeichnungen wir denn alle so laufen. Mhm. Vollzeit, Teilzeit, die Dauer, wie die Befristung ist, ob es eine Unbefristung gibt und in welchem Bereich man arbeitet. Das ist so der zweite Bereich. Im dritten Bereich geht es um die bisherige Anstellung, also woher man kommt und welche Gründe es gab, im jetzigen Job zu arbeiten. Der vierte Bereich geht um die Arbeitsgewohnheiten, ob man in einer Gruppe arbeitet oder ob man daraus schließlich, ob man allein arbeitet oder ob man zum Beispiel in Publikationen genannt wird oder ob du Software auf einer Konferenz vorstellst oder in wie vielen Softwareprojekten man direkt involviert ist oder wie viele Entwickler typischerweise an einem Softwareprojekt arbeiten, wenn da zum Beispiel eine 1 steht, das heißt, fall ich weg und ich arbeite alleine im Projekt, dann ist das Projekt möglicherweise vom Aussterben bedroht. Das ist die lustige Frage mit dem Buzz-Faktor. ob es einen technischen Übergabeplan gibt, ob man DOIs für Software gibt, ob man einen ORCID hat. So, das wäre im Prinzip dieser Bereich. Der fünfte Bereich, da geht es um die Wahrnehmung der aktuellen Position. Das ist ein bisschen länglicher Block, weil da sind ziemlich viele Detailfragen, die sehr ähnlich klingen. Aber wenn man die mal in Ruhe durchklickt, dann stellt man fest, dass man da auch zum Reflektieren angeregt wird, weil die Fragen haben ganz leichte Nuancen. Und ich hoffe mal auch, dass diese Fragen, die ich glaube ursprünglich aus der Arbeitspsychologie mal rausgezogen wurden, dass sie so ein bisschen zum Nachdenken anregen und auch mal eben zum Reflektieren. Dann kommt der vorletzte Bereich, das sind demografische Fragen, Geschlecht, Alter. Die Entgeltgruppe zum Beispiel ist auch mal interessant, wo man sich nur ungefähr einordnet als softwareentwickelnder Forscher oder wie auch immer. Und die letzten Fragen sind dann noch so Fragen zum Betriebssystem, Programmiersprachen, woher man die Fähigkeiten sich angeeignet hat, um halt Software zu entwickeln im wissenschaftlichen Bereich. Das ist für alle die interessant, die natürlich nicht ursprünglich Informatik, Bioinformatik studiert haben, sondern eben aus der Fachwissenschaft kommt. Und ja, das ist im Prinzip im Wesentlichen, das sind so die großen Bereiche, in die sich die Umfrage untergliedert.
Das ist ja schon sehr weitreichend. Wenn ihr das eingeholt habt, wie wollt ihr damit verfahren? Was ist euer Plan damit?
Also die Umfrage formal führt das Software Sustainability Institut durch. Mhm. Das heißt, das Software Sustainability Institut aus Großbritannien will die Daten auch vergleichen mit im Jahrgang mit Umfragen derselben, mit den Ergebnissen derselben Umfrage aus verschiedenen Ländern. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass die Umfrage nicht bloß in UK gemacht wird, sondern auch in Norwegen, USA, Australien, Südafrika und den Niederlanden. Das sind die Länder, die mir jetzt spontan einfallen. So, prinzipiell ist angedacht, das ganze Datenset zu veröffentlichen. Hinterher unter einer Open-Source-Lizenz, höchstwahrscheinlich Creative Commons, so dass jeder sich die Daten angucken kann und selber weiterverarbeiten kann. Und zusätzlich werden wir die Analyse-Pipeline, die es dafür schon gibt, für die UK-Umfrage auch selber nutzen, um natürlich für uns jetzt schon mal ein paar Ergebnisse vorneweg herauszuziehen. Und diese Ergebnisse sollen auf dem DERSE-Blog veröffentlicht werden und eben auch in der Mailingliste. Also wenn man das einmal zusammengetragen hat, sind ja dann vielfältige Verteilungsformen.
Mhm. Ja, sehr schön. Und das wird ja auch wahrscheinlich sehr nützliches Werkzeug sein, politischer Natur irgendwann. Also es ist jetzt sozusagen langfristig, kann man damit sicher einiges machen. Habt ihr da auch schon Pläne oder ist das erstmal sammeln, überblicken und dann, sagen wir mal, Schritte ableiten oder was ist da, oder gibt es da ein längerfristiges Ziel auch oder längerfristige Absicht damit?
Naja, also ich meine, zum einen ist es erstmal eine Bestandsanalyse. Und wir wollen natürlich die Ergebnisse, die wir daraus lesen können, zum einen Förderorganisationen zur Verfügung stellen. Ich kann mir vorstellen, die DFG ist brennend dran interessiert, um auch vielleicht die Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis auch mal weiterzuentwickeln, also im Bereich Software. Und da dient so eine Umfrage natürlich gut als Input. Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass einfach auch mal Forschungsorganisationen, gerade die großen, die es in Deutschland gibt, Fraunhofer, Leibniz, Max Planck und Helmholtz, dass die auch mal für sich versuchen werden, irgendwelche Richtlinien festzuziehen. Ich meine, da sind wir an der Software AG, der Allianz-Initiative auch dran und da sind halt solche Daten auch gut als Input. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Daten längerfristig schon vielerlei Aussagen erstmal festzurren und dann halt auch verwendbar sind. Und gerade auch, wenn das dann eine jährliche oder zweijährliche Umfrage wird, dann kann man dann auch längerfristig Trends erkennen.
Und vielleicht sogar positive Entwicklungen, wenn die Organisationen entsprechend auf Punkte eingehen und versuchen, sagen wir mal zum Beispiel jetzt bestimmte Karriereförderungsschritte in der Art auch anzuleiern. Ne? Das ist natürlich auch wichtig wahrscheinlich.
Genau, wenn man zum Beispiel das Berufsbild eines Research Software Engineers oder eines Software Bibliothekars oder was weiß ich, des Forschungsdatenmanagers, wenn sich das jetzt mehr und mehr etabliert, dann müsste sich das sozusagen langfristig in dieser Umfrage halt eben auch zeigen, dass diese generischen Begriffe, die wir halt haben, wie zum Beispiel wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich EDV, dass die sich dann einfach mal wandeln.
Ja. Ich kenne es aus den vorherigen Diskussionen, vielleicht sollte man das sogar an dieser Stelle auch sagen. Manche fragen sich ja so, bin ich jetzt einer von denen, gehöre ich dazu? Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja alles sehr, sehr inklusiv. Ne? Also sollte sich niemand ausgeschlossen fühlen bei der ganzen Sache, gell?
Richtig, also uns geht es darum, halt nicht nur die professionellen Softwareentwickler anzusprechen, sondern wirklich jeden, der irgendwie entweder ein Skript schreibt oder eben auch bis hin zum professionellen Softwareentwickler, der größere Infrastrukturprojekte baut. Also wirklich, wir versuchen da erstmal jeden mitzunehmen, einfach um die Bandbreite auch sozusagen zu erfassen, weil es ist ja nicht wirklich klar, wie viel Prozent aller Mitarbeiter in der Forschung jetzt Software schreiben und solange es die Zahlen nicht gibt, muss man sich halt irgendwie an da irgendwelche Zahlen halt herantasten. Und deswegen versuchen wir halt so inklusiv wie möglich zu sein und haben halt eben dann auch den Titel der Umfrage so gesetzt. Ja.
Ja. Ansonsten kann man das jetzt auch sehr klar als Aufruf verstehen, das auch weiter zu verbreiten. Denn das ist, glaube ich, ja auch gerade sozusagen noch, wenn man möchte, ein bisschen das Problem, das an die richtigen Stellen zu tragen. Und du hast schon im Vorfeld erzählt, es ist jetzt schon sehr interessant, was sich da auch an Mailinglisten oder andere Communities auftun, die natürlich eine sehr starke Überlappung schon mit sich bringen und die vielleicht noch gar nicht vorher so auf dem Schirm waren.
Genau, jetzt im Zuge der Verbreitung habe ich halt Mailinglisten mit jeweils mehreren hundert Personen gefunden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und das war schon jetzt auch ein kleiner Augenöffner für mich, selbst wenn man jetzt in dem Feld eine Weile lang aktiv ist und handelt. Es gibt da Strukturen und Verbreitungswege. Aber auf der anderen Seite findet man auch wiederum nicht vorhandene Strukturen, wie zum Beispiel die Frage war, können wir diese Umfrage nicht einfach mal an alle Universitäten verteilen? Und so eine die Frage, die ist bis jetzt noch nicht gelöst. Wer da Input hat, der kann die gerne an Martin oder mich halt auch zurückspielen. Auf der anderen Seite ja, wo es manchmal leicht ist, an der Mailingliste was zu versenden, fehlen manchmal Strukturen, um sozusagen sowas von oben nach unten herunterrieseln zu lassen. Zum Beispiel einfach mal in die Helmholtz-Gemeinschaft zu gehen und sagen, hier, bitte verteilt das mal in alle Institute und dort weiter. So sind wir halt im Moment ein bisschen auf den Graswurzel, auf der Graswurzelebene unterwegs und versuchen das sozusagen direkt unten breit zu gießen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber ich hoffe, das wird trotzdem angenommen.
Wir würden das jetzt hier auch gerne als Plattform sehen, deshalb haben wir das jetzt auch relativ zeitnah zum Start von der Umfrage jetzt auch gemacht. Also wer das jetzt hört und meint, ach, ich habe hier noch eine Mailingliste, wo man das mal reingießen könnte oder ich habe hier einen Verteiler oder ich kann das hier in unserer Institution entsprechend verbreiten, dann ist das sehr, sehr gerne gesehen, dass das auch dort entsprechend ja, verteilt wird. Also
genau,
wir können nochmal einen Link reinmachen, dass man da vielleicht auch einen Text hat, den man einfach reinkopieren kann. Ne?
Genau, also wir können in den Shownotes auf jeden Fall die Blogposts auf der DERSE-Webseite mit verlinken. Den Blogposts gibt es in Englisch und in Deutsch und wir wären unheimlich dankbar für jede Hilfe, die wir in der Verbreitung halt hätten. Das wäre einfach sehr, sehr hilfreich. Mhm.
Gut, Stefan, haben wir noch was vergessen? Wollen wir noch was hinzufügen?
Naja, ich könnte vielleicht so die nächste größere Baustelle halt für DERSE mit nennen. Wir sind im Moment daran, so ein bisschen uns noch auf die Vereinsgründung dann irgendwie mal zu konzentrieren. Und das wird halt nochmal eine Arbeit, die braucht man noch vielleicht nochmal ein Vierteljahr, wo man dann halt mal eine Satzung erarbeitet und die ganze Sache rechtlich zum Ende bringt. Das wäre sozusagen eine der nächsten größeren Baustellen, um sozusagen eine rechtliche Entität zu haben, mit der man dann auch mal um Forschung, Fördergelder dann bitten kann. Und ja, wenn es dann soweit ist, dann kann man dann zum Beispiel auch mal eine Konferenz ausrichten zu dem ganzen Thema.
Das klingt super. Das klingt super. Also jeder, der sich in dieser Richtung berufen fühlt, bitte bei Stefan melden oder bei DERSE melden und einfach Ärmel hochkrempeln und mitmachen. Das lebt von solchen Initiativen. Gut, dann würde ich sagen, Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich drücke die Daumen, dass das jetzt auch gut anläuft. Wann ist Ende der Umfrage abzusehen? Wann habt ihr da das Ende gesetzt?
Also wir haben bis jetzt noch kein Ende gesetzt, aber die Umfrage wird mindestens bis Ende November, wenn nicht sogar bis Mitte Dezember laufen. Also wir wollen da wirklich auch genügend Zeit lassen und wir werden auch nochmal die ganzen Mailinglisten nochmal erinnern in geraumer Zeit, sodass da nochmal Chance besteht zum Nachtragen.
Okay, super. Also Aufruf an alle, verteilen, auf Twitter liken und möglichst oder retweeten und möglichst in die Welt hinaustragen, damit hier schön auch eine Datenbasis zusammenkommt, auf der man dann mal diese Community umreißen kann. Stefan, ganz herzlichen Dank und an alle Hörer herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.